So, es geht weiter. Es war jetzt der Begriff aktives Warten schon ein paar Mal gefallen, weil einer ihrer Kollegen, der gerade nicht da ist, danach gefragt hatte. Wir unterscheiden also zwischen zwei Arten, wie jetzt ein Thread, der praktisch nicht in den kritischen Bereich rein darf, wie der warten kann. Ja, die einfachere Variante zunächst mal ist das aktive Warten. Das ist das, was wir bei dieser programmtechnischen Synchronisation oder softwaretechnischen Synchronisation gesehen haben. Sie machen einfach eine Endlosschleife, in der Sie immer wieder prüfen, ob Sie jetzt endlich in den kritischen Bereich rein dürfen. Ja, und das verbrät natürlich Rechenzeit, weil ein Thread, der in diesem Modus gerade ist, der ist bereit oder sogar aktiv, wenn er gerade ausgeführt wird. Und der guckt halt immer wieder, kann ich. Und das macht er so lange, wie eben zum Beispiel sein Zeitquantum einfach da ist. Ja, und das ist natürlich relativ sinnlos. Denn wenn der gerade aktiviert worden ist vom Scheduler und jetzt meinetwegen 15 Zeiteinheiten lang irgendwie rechnen darf, dann gibt es ja keine Möglichkeit, dass sich an dem Zustand was ändert. Ja? Das heißt, der wird aktiviert, stellt fest, er darf nicht in den kritischen Bereich rein und dann macht er komplett sinnlos über die gesamte Laufzeit seines Quantums diese Schleife, wo er halt immer wieder guckt, darf ich jetzt rein, und das Ergebnis bleibt immer dasselbe, er darf nicht rein. Und irgendwann wird ihm das Quantum, also ist das Quantum aufgebraucht, und dann hört er auf damit, weil er unterbrochen wird. Dann kommt irgendwann mal der Thread dran, der gerade im kritischen Bereich drin ist. Der geht dann vielleicht, wenn wir Glück haben, innerhalb seines Quantums aus dem kritischen Bereich raus. Und wenn dann das nächste Mal der andere dran kommt, der da gewartet hatte, dann sieht er, okay, jetzt darf ich rein. Ja, also das funktioniert zwar prinzipiell, aber es wird eben sehr viel Rechenzeit einfach komplett nutzlos, ja, wird verschwendet. Und es entsteht noch ein anderes Problem. Wie schon gesagt, wir haben diese Abhängigkeit davon, dass eben ein anderer Thread diese Variablen wieder umbiegt, ja, damit der Wartende irgendwann mal rein darf. Und da entsteht ein Problem, wenn dieser Thread, der das freigeben kann, der den kritischen Bereich verlassen soll, wenn der gar nicht die Freigabe erteilt, sondern wenn er sich zum Beispiel einfach beendet. Ja, das wäre auch in anderen Szenarien, das wäre immer ein Problem, wenn eine Sperre nicht wieder freigegeben wird und der Einzige, der das könnte, beendet sich, dann ist so oder so die Programmausführung kaputt, ja, weil der Thread, der wartet, nie wieder weitermachen kann. Aber in diesem Modell wäre es so, dass Sie dauerhaft einen Thread im System hätten, der immer wieder aktiviert wird und dann sein ganzes Quantum in dieser Endlosschleife verbringt. Ja, und das kann so lange weitergehen, bis Sie den von Hand abbrechen. Also prinzipiell beliebig lang. Und ein anderes Problem entsteht, wenn der andere Thread, der die Freigabe erteilen muss, wenn der aufgrund von Prioritätsproblemen nie drankommt. Ja, wir haben ja schon mal dieses Problem der Prioritätsinversion gesehen, wo ein unwichtiger Prozess es geschafft hat, einen wichtigen Prozess aufzuhalten, weil er halt eine Ressource gehalten hat. Und das ist genau das, was hier auch passieren kann. Wenn Sie zwei Threads haben und der Unwichtige müsste die Freigabe erteilen und der Wichtige macht aktives Warten, dann wird praktisch nur permanent der wichtige Prozess laufen, aber kann nichts tun. Und deswegen ist es in der Regel eine bessere Variante, passives Warten zu machen. Dazu sagt man auch Sleep and Wake, also schlafen und aufwecken. Und da macht man jetzt Folgendes. Es findet auch eine Überprüfung statt, ob man den kritischen Bereich betreten darf. Und wenn man sieht, man darf nicht rein, dann legt dieser Thread sich komplett schlafen. Also er gibt sofort die CPU wieder zurück, ja, der Scheduler wird wieder aktiviert. Und nicht nur das, sondern es wird auch vermerkt, dass dieser Thread jetzt schläft. Das ist so etwas Ähnliches wie blockiert zu sein durch eine I/O-Geschichte, nur dass in dem Fall halt ein anderer Grund dafür verantwortlich ist. Ja, und das wird auch in separaten Datenstrukturen praktisch gespeichert. Also es ist nicht dasselbe, ob ich blockiert bin oder schlafend, aber von der Logik her ist es relativ ähnlich. Solange beim Blockieren war es ja so, solange die Blockade nicht aufgehoben wird, dadurch, dass ein Interrupt kommt und dann irgendwann gesagt wird, okay, das war der Prozess, der hat auf das I/O-Ereignis gewartet, der wird jetzt deblockiert, also wieder aktiv gemacht, bereit gemacht. Ja, genauso haben wir das jetzt hier auch. Ein Thread, der sich schlafen legt, der muss irgendwann wieder aufgeweckt werden. Und der Vorteil ist jetzt, wenn wir diese Blockadegeschichte mit dem Schlafen machen, dann wird keine Rechenzeit mehr verbraucht. Dieser Thread ist nicht mehr bereit, der wird also vom Scheduler nie wieder ausgewählt, solange sich nicht an dem Zustand irgendwas ändert. Das heißt aber natürlich, dass irgendwo diese Änderung herkommen muss. Ja, in dem anderen, in dem einfachen Modell mit dem aktiven Warten war es ja so, irgendwann sorgt halt ein anderer Thread dafür, dass er, nachdem er den kritischen Bereich verlassen hat, wieder da irgendeine Variable umsetzt, ja, und dann sieht, wenn beim nächsten Mal der Wartende dran ist, der sieht dann, ich darf weitermachen. Ja. Und das funktioniert jetzt natürlich nicht, wenn hier der andere Thread aus dem kritischen Bereich rausgeht und nichts weiter irgendwie passieren würde, dann würde der andere ja immer noch schlafen und würde ewig weiter schlafen. Das heißt, nach dem Verlassen des kritischen Bereichs muss das irgendwie signalisiert werden, dass der andere aufgeweckt werden muss. Ja? Und das heißt also, der Thread, der aus seinem kritischen Bereich rausgeht, der muss einen Weckmechanismus irgendwie aufrufen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann entweder der Thread selber ein Signal an den anderen Thread schicken und den damit wecken. Ja, so ein Signal, das ist sowas wie die Dinger, die man mit Kill an Prozesse verschicken kann. Ja, innerhalb von Threads funktioniert es dann etwas anders, aber von der Logik her ist das so eine Signalgeschichte. Und es kann halt in der Regel werden es Mechanismen des Betriebssystems sein, die einfach so eine Signalverarbeitung irgendwie zur Verfügung stellen. Gut, wir schauen uns mal ein kleines Beispiel für so Synchronisationsgeschichten an, das Erzeuger-Verbraucher-Problem. Das haben wir in der Übung auch schon gehabt, oder? Dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem, dieses, wo so ein Puffer vollgeschrieben wurde. War das nicht in der Übung, wo wir, oder hatten wir es noch nicht? Wo man so einen Puffer hatte, wo irgendwie 4 Sachen reingeschrieben werden können maximal. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, hatten wir das? Okay, dann haben wir es noch nicht, dann werden wir es in der Übung dann noch sehen. Die Idee ist also, es gibt 2 Prozesse oder 2 Threads. Der eine erzeugt ständig irgendwelche Daten und will die in so einen Pufferspeicher reinschreiben und der andere ist dafür zuständig, aus dem Puffer was rauszulesen. Und prinzipiell ist es so ein Ringpuffer. Ja? Das heißt, wir haben hier den Erzeuger, der schreibt hier der Reihe nach rein und wenn er am Ende angekommen ist, fängt er vorne wieder an. Ja? Und genauso haben wir den Verbraucher, der hat auch irgendeine aktuelle Leseposition und da liest er halt das Zeug raus und wenn der hinten angekommen ist, macht er auch einen Übertrag praktisch oder Überschlag und fängt von vorne wieder an. Und das funktioniert gut, solange der Puffer nicht komplett voll ist und nicht komplett leer ist. Ja, solange es also Platz gibt, um was Neues zu schreiben, aber andererseits auch noch genug Zeug im Puffer drin ist, damit einer was lesen kann. Und der zentrale Punkt ist natürlich, dass dieser Puffer beschränkt ist. Wenn wir einen unendlich großen Puffer hätten, dann hätten wir zumindest nicht das Problem, dass man zu viel reinschreiben kann. Aber die Frage ist dann eben, was passiert in so Situationen, wo kein Platz zum Schreiben mehr ist und was passiert, wenn kein Platz zum Lesen mehr ist? Ja, und das sind genau die 2 Sachen, die wir dann hier behandeln müssen. Das eine ist, der Puffer darf nicht überfüllt werden. Wenn der jetzt komplett voll ist und Sie würden einfach weiterschreiben, dann würden Sie ja irgendwas überschreiben, was noch nicht gelesen wurde. Ja, dann würden also Daten verloren gehen. Die würden einfach beim Empfänger, beim lesenden Thread nie ankommen. Und das heißt also, man muss immer prüfen, ist überhaupt noch Platz im Puffer. Das stellen Sie einfach fest, indem Sie aktuelle Lese- und Schreibposition vergleichen, ja, oder irgendwie mitzählen, wie viel Platz ist noch drin. Dann können Sie das erkennen. Und wenn jetzt praktisch der Puffer voll ist, dann darf nichts weiter da reingeschrieben werden. Dann muss dieser schreibende Thread, der muss also abwarten, bis wieder eine freie Lücke entstanden ist. Und für den Verbraucher ergibt sich ein ähnliches Problem. Der darf nicht aus einem leeren Puffer lesen. Ja, es wird natürlich irgendwas in dem Puffer drinstehen. Aber wenn sozusagen der Verbraucher ein bisschen schneller als der Erzeuger ist und alles weggelesen hat und auch das Letzte, was der Erzeuger gerade erst reingeschrieben hat, wenn der Verbraucher dann einfach weitermacht, der springt eine Position nach rechts und liest da das Nächste, dann ist das irgendein alter Wert, ne, aus dem letzten Umlauf. Das wäre also falsch, den zu lesen. Das heißt, er muss diesen Zustand erkennen und sagen, hier mache ich Halt, ich lese erst weiter, wenn ich weiß, es ist was Neues reingeschrieben worden. Man könnte jetzt versuchen, das mit Hilfe von passivem Warten umzusetzen. Man führt eine Variable Count ein und in Count soll die Anzahl der belegten Stellen im Puffer halt drinstehen. Ja, also wenn der Erzeuger angefangen hat, hat schon drei Dinge erzeugt und in den Puffer geschrieben, dann würde Count auf drei stehen. Und wenn der Erzeuger dann mal, der Verbraucher dann mal drankommt und liest eins raus, dann würden wir dieses Count von drei auf zwei wieder runtersetzen. Ja, dann kommt vielleicht wieder der Erzeuger dran, schreibt wieder irgendwas rein. Und so würde sich das Count ständig anpassen. Und jetzt kann man diese Logik mit dem Warten kann man einführen. Der Erzeuger, wenn er sieht, dass Count den Maximalwert annimmt, dann wird er blockieren. Das ist dieser letzte Satz hier. Ja? Genauso wird der Verbraucher blockieren, wenn er sieht, dass Count gleich 0 ist, dass nichts mehr drin ist. Ja? Das heißt, wir haben jetzt dann schon zwei Möglichkeiten, wie irgendwie so ein Thread blockieren kann. Jetzt müssen wir den auch noch irgendwie wieder aktivieren. Und aktivieren machen wir, indem wir gucken, wie war der Zustand, bevor ich gerade was getan habe. Ja, das heißt also, wenn der Erzeuger was Neues reinschreibt und sieht, dass das der erste Eintrag im Puffer ist, dass der also vorher leer war, dann versucht er mal auf Verdacht den Verbraucher zu wecken. Ja, der könnte schlafen, weil er vielleicht vorher mal dran war und gesehen hat, der Puffer war leer. Und deswegen wird einfach mal auf Verdacht der Verbraucher aufgeweckt. Wenn der jetzt gar nicht geschlafen hat, dann ignoriert er dieses Wecksignal einfach und sagt, ich war eh schon wach, danke. Ja. Und genauso macht es unten der Verbraucher, wenn der sieht, dass als er aktiviert wurde, dass da der Puffer komplett voll war, dann ist das für ihn ein Hinweis, ja, es könnte sein, dass sich der Erzeuger schlafen gelegt hat. Ja, und schickt dem auf Verdacht auch mal dann ein Wecksignal, dass der aufwacht und dann wieder was Neues erzeugen kann, weil durch das Verbrauchen ist ja eine Position wieder frei geworden. Ja, ist das von der Logik her klar? Dieses Wecken auf Verdacht ist halt einfacher, als irgendwie nachzugucken und zu forschen, schläft der andere. Das könnte man natürlich auch machen. Man könnte explizit fragen, schläft der andere Thread? Ja, und nur wenn er schläft, weckt man ihn auf. Aber man kann auch einfach so ein Wecksignal geben. Das ist genauso wie mit einem normalen Wecker, wenn der losgeht und man ist schon wach, ist nichts verloren gegangen dadurch. Ja? Dann ist man immer noch wach. Im Code sieht das Ganze dann so aus. Wir haben zwei Funktionen, Producer und Consumer, und was Sie jetzt hier nicht sehen, ist dann dieses pthread create, wo die beiden Dinger mit als Threads gestartet werden. Die laufen beide in der Endlosschleife. Ja, while true, Endlosschleife. Der eine erzeugt irgendwas, ja, das ist irgendeine Routine, die uns nicht interessieren muss, mit der er irgendwie neue Daten generiert. Und dann guckt er, if count gleich n. Count gleich n bedeutet, der Puffer ist komplett voll. Das heißt, das neu erzeugte Ding kann nicht in den Puffer eingetragen werden, dann macht er ein Sleep. Ja, und wenn das wirklich passiert, führt das dazu, dass dieser Thread erstmal weg ist. Der läuft erstmal nicht mehr. Falls das nicht der Fall war, wird das Sleep ja nicht ausgeführt, dann geht es hier weiter. Enter Item. Also dann wird das Ding, was er produziert hat, wirklich in den Puffer reingeschrieben. Count wird erhöht, also die Anzahl der belegten Plätze wird 1 hochgezählt und dann wird geguckt, if count gleich 1, ja, also wenn da nur 1 drin ist, das bedeutet ja, vor dem Eintragen, was ich gerade gemacht habe, war der Puffer leer. Ja, wenn das der Fall ist, dann wecke ich den Consumer auf, den Verbraucherprozess oder Thread. Und hier unten läuft es jetzt im Prinzip gespiegelt, ja, nur dass die Bedingung, die hier geprüft wird, halt ist, ob der Puffer leer ist, beziehungsweise am Ende, ob er vorher voll war. Ja, das heißt, hier gucke ich am Anfang, ist Count gleich 0, was bedeutet, es ist nichts drin im Puffer. Dann kann er auch nichts rauslesen, also legt er sich schlafen. Falls das nicht passiert ist oder nachdem er aus diesem Schlafen wieder zurückkommt, dann weiß man ja, es ist irgendwas da, was gelesen werden darf. Das ist dann hier Remove Item, das nimmt was aus dem Puffer raus. Die Variable Count wird 1 runtergezählt, ja, weil jetzt ein Item weniger im Puffer drin liegt. Und dann wird geguckt, ob Count gleich n-1 ist. Das bedeutet ja, vorher war es n, also vorher war der Puffer voll. Und das heißt eben, wie eben erklärt, es könnte sein, dass der Erzeuger geschlafen hat, dann wecke ich den auf Verdacht mal auf und dann wird das Item noch irgendwie verbraucht, ja, also wird verwendet für irgendwas. Also das ist praktisch die Logik mit diesem Schlafen und Aufwecken. Und es würde im Prinzip auch ganz gut funktionieren. Aber es gibt hier in dem Programm eine Race Condition. Wir haben zwar dafür gesorgt, dass die Verbraucher und Erzeuger sich zur richtigen Zeit schlafen legen und auch zur richtigen Zeit wieder aufgeweckt werden. Aber jetzt kann es wieder sein, dass durch eine ungünstige Reihenfolge in der Abarbeitung der Threads etwas passiert, was wir nicht wollen. Und das könnte folgendermaßen ablaufen. Wir sind erst im Verbraucher. Ja, der Verbraucher ist aktiv, liest die Variable Count aus. Der will ja gucken, hat die den Wert 0, dann gäbe es nämlich nichts zum Verbrauchen. Wir nehmen an, da steht 0 drin. Jetzt findet, nachdem die Variable ausgelesen wurde, noch bevor irgendwas anderes passiert, nochmal zum Code zurück, der Consumer, der liest die aus, vergleicht die mit 0 und wenn die 0 ist, legt er sich schlafen. Aber dieses Schlafenlegen, da sind wir noch nicht. Wir sind praktisch dabei gewesen, Count auszulesen und danach kommt direkt der Kontext-Switch. Ja? Das heißt, der Erzeuger wird jetzt aktiv, der stellt irgendwas in den Puffer rein, dann passt er den Count-Wert an, der wird von 0 auf 1 hochgezählt und der schickt jetzt das Wegsignal an den Verbraucher. Denn der hat ja gesehen, Count war 0, das heißt, der geht davon aus, es könnte sein, dass der Verbraucher schläft. Ja, da liegt da auch intuitiv ganz richtig, weil das Nächste, was der Verbraucher macht, ist, sich schlafen zu legen. Ja, das passiert jetzt. Der Verbraucher kommt wieder dran. Der ist ja hier in diesem Vergleich jetzt drin, stellt fest, ja, das Count, was ich gelesen habe, ist 0. Das ist natürlich inzwischen schon wieder 1 geworden, ja, durch den Context-Switch. Aber das hat er nicht mitgekriegt. Der hat das Count ausgelesen, für den ist es immer noch 0. Der vergleicht es mit 0 und legt sich schlafen. Und das Problem ist, dieses Wegsignal, was der Erzeuger geschickt hat, das kam an, bevor der Vergleich ausgeführt wurde. Das heißt, der Thread war aktiv. Ja, der hat das Wegsignal genommen und gesagt, danke, ich bin wach. Also, der sieht, der Wert ist 0 und dann legt er sich schlafen. Jetzt schläft der Verbraucher. Der Erzeuger läuft weiter, schreibt jetzt den Puffer komplett voll und irgendwann legt er sich auch schlafen. Der wird keine weiteren Wegsignale mehr schicken, weil der ja nur dann, wenn er gesehen hat, der Puffer ist leer, ein Wegsignal schickt. Das hat er auch schon gemacht, er hat sein eines Signal geschickt, aber das ist nicht angenommen worden. Ja? Das ist einfach ignoriert worden, weil der andere Thread gar nicht geschlafen hat. Und damit sind wir dann in der Situation, dass wir haben einen vollen Puffer und einen schlafenden Erzeuger und einen schlafenden Verbraucher. Und da ist aus. Ja, weil es kann nur einer der beiden Threads den jeweils anderen aufwecken und wenn die beide schlafen, dann schlafen sie halt. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie noch den Zugriff auf die Variable Count auch nochmal extra schützen. Ja. Hier können Sie nochmal sehen, wie das zeitliche Problem eigentlich entsteht. Ja. Es wird erst im Verbraucher-Count ausgelesen, das ist das, was ich erzählt habe, jetzt nur noch mal vom Ablauf her. Dann machen wir einen Context-Switch zum Erzeuger, der erzeugt irgendwas, setzt die Variable hoch, schreibt da was rein, schickt jetzt das Wegsignal an den Verbraucher, dann schalten wir um, der Verbraucher ignoriert das Wegsignal, weil er wach gewesen ist und legt sich schlafen. Und das war's dann, an der Stelle ist es verloren. Jetzt gibt es eine einfache Möglichkeit, das ist das, was auf der nächsten Folie steht. Man könnte einfach sagen, so ein Wegsignal, was hier wirkungslos ist, das wird ja schon irgendwie einen Grund gehabt haben. Ja, und man könnte in dem Verbraucher registrieren und dauerhaft speichern, dass dieses Wegsignal gekommen ist. Und beim nächsten Mal, wenn er sich schlafen legt, bleibt dieses Schlafenlegen wirkungslos. Ja, das nennt man dann Wake Up Pending Bit. Das heißt, wir haben praktisch eine Warteschlange für diese Wegsignale. Ja.
Wenn man n automatisch hochzählt, wenn ein Wegsignal kommt,
n hochzählen?
Ja, weil es wird ja abgefragt, wie viel Count
ist. Ja, da kann man natürlich irgendwie tricksen, aber das wäre dann ja auf die konkrete Logik in diesem Thread anzuwenden. Ja, also dann müssten Sie praktisch sowas wie einen Signalhändler für den Thread noch haben, der von Ihnen zu programmieren ist und der sagt, wenn ich so ein Signal kriege, dann mache ich irgendwas. Ja, das, wenn Sie jetzt ein anderes Programm haben mit einer ganz anderen Struktur, dann wären vielleicht andere Variablen, die anzupassen sind. Also das würde dann relativ komplex werden. Ja, also da wäre es schon einfacher eben zu sagen, ich merke mir einfach dieses verfrühte Aufwecksignal und sobald ich mich schlafen lege, zack, kommt das Signal und beendet praktisch dieses Schlafenlegen sofort. Ja, das wäre eine Möglichkeit, die man machen könnte. Das Unangenehme ist, dass das relativ schwer verallgemeinerbar ist, weil Sie könnten mehrere Threads haben, die irgendwie beteiligt sind und dann mehrere Aufwecksignale kriegen, ja, weil ein Thread praktisch mehrfach schläft. Und dann müssten Sie nicht nur eins von diesen Dingern speichern, sondern Sie bräuchten im Prinzip einen Zähler. Damit Sie am Ende wissen, ich habe 10 Aufwecksignale bekommen und wenn ich 8 mal Sleep schreibe, dann gehen die 8 Sleeps alle durch und es sind immer noch 2 Aufwecksignale über. Ja, und das wird dann relativ kompliziert, das macht man also nicht. Sowas wie ein Wake-Up-Pending-Bit, das gibt es, aber dass man so einen richtigen Zähler hat und praktisch beliebig viele Wecksignale puffern kann, das macht man normalerweise nicht. Wir schauen uns jetzt die erste Datenstruktur, die speziell für Synchronisierung verwendet, an. Und die werden wir auch dann benutzen, um dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem irgendwie vernünftig in den Griff zu kriegen. Das ist der sogenannte Semaphor. Das Wort Semaphor, ich glaube griechisch oder sowas, ist eigentlich ein Zeichen für so Signalmast, ja, oder Ampel. Ja, in irgendwelchen Sprachen heißt die Ampel, die Straßenverkehrsampel heißt auch Semaphor. Und der Semaphor, den können wir betrachten als einfach eine Zählervariable. Ja, die wird auf irgendeinen Wert initialisiert, meinetwegen auf 3. Und dann gibt es Operationen, um die runterzuzählen bis auf 0 oder auch wieder raufzuzählen bis zum Maximalwert zurück. Und man kann sich das so vorstellen, dass man sagt, man hat irgendeine Ressource, die mehrfach verfügbar ist. Und die Anzahl, wie oft eine Ressource verfügbar ist, das schreibt man in diesen Startwert des Semaphors rein. Ja, das ist der Anfangswert, Anzahl der verfügbaren Ressourcen. Ein einfaches Beispiel wäre, Sie hätten irgendwie einen Druckerraum, da stehen 3 identische Drucker drin und ein Prozess will was ausdrucken und benötigt halt einen von den Druckern, damit er das machen kann. Und dann könnten Sie sagen, ich habe einen Semaphor, der wird auf 3 initialisiert, das bedeutet, es gibt 3 Drucker und die sind alle frei, es sind keine Druckjobs drauf. Und wenn jetzt ein Prozess sagt, ich will drucken, dann wird er praktisch diesen Semaphor anfordern und das Ergebnis wäre, dass der von 3 auf 2 runtergezählt wird und der anfordernde Prozess kriegt die Rückmeldung, hat gepasst, ist in Ordnung. Dann würde der anfangen zu drucken und einer von den Druckern ist belegt. Ja, aber die Semaphor-Variable sagt immer noch, es gibt noch 2. Wenn jetzt noch 2 Prozesse dasselbe machen, dann wird noch 2-mal der Wert runtergezählt, ist dann auf 0 und alle 3 Prozesse sind am Drucken und zufrieden. Wenn jetzt noch ein Vierter kommt und es auch versucht, dann muss es praktisch scheitern, weil der Semaphor-Wert jetzt 0 ist und dann muss praktisch irgendwie die Info zurückkommen, es geht nicht weiter. Du kannst nicht drucken, weil alle 3 Drucker schon belegt sind. Und der Mechanismus, mit dem man das dann macht, ist, dass praktisch durch den Versuch, sich diesen Semaphor zu greifen, dass man dadurch schlafen gelegt wird. Ja, dieser Prozess, der auch versucht, als Vierter den Semaphor zu kriegen, der wird schlafen gelegt und kann dann nicht weitermachen. Und irgendwann gibt einer der anderen Prozesse einen der Drucker frei und dann muss er wieder aufgeweckt werden. Ja, also wir sehen jetzt, es gibt 2 Sachen, die man mit so einem Semaphor machen kann. Man kann den anfordern, das nennt man normalerweise die Wait-Operation, weil das Potenzial eines Wartens enthält, ja, eines Blockierens und Schlafenlegens für den Fall, dass man eben nicht erfolgreich war und das Ding nicht gekriegt hat. Und manchmal wird auch das als P-Operation bezeichnet. Das kommt daher, dass der Erfinder der Semaphore ein Holländer war und das P steht für probär oder probieren oder sowas, also probieren. Wir werden gleich sehen, es gibt noch eine Option V, die auch holländisch freigeven ist, also freigeben. Und was diese Wait-Operation macht, ich werde hier auf meinen Folien und in den sonstigen Materialien immer nur Wait nennen. Ja, aber wenn Sie sich ein anderes Buch über Betriebssysteme schnappen, dann lesen Sie manchmal nur von der P-Operation, deswegen steht es mit dabei. Wenn Sie jetzt Wait aufrufen für diesen Semaphor, dann soll Folgendes passieren. Wenn der Wert größer 0 ist, soll er 1 runtergesetzt werden und es geht direkt weiter. Ja, das bedeutet praktisch, Sie haben diese Ressource gekriegt und können damit arbeiten. Wenn der Wert aber 0 war, dann wird nicht weiter runtergezählt, sondern der Thread wird blockiert und kommt in eine spezielle Warteschlange. Eine Warteschlange für diesen einen Semaphor. Ja, wir können mehrere Semaphore haben, weil Sie zum Beispiel nicht nur Ihre 3 Drucker verwalten, sondern, keine Ahnung, noch irgendwas anderes, wo Sie mehrere Dinge von haben. Ja, das ist die eine Operation. Und wenn Sie praktisch fertig sind mit der Nutzung Ihrer Ressource, dann müssen Sie eine Freigabeoperation durchführen, auch wieder für diesen einen Semaphor. Und die nennt sich Signal- oder V-Operation. Ja, V für, wie gesagt, Freigaben. Und das macht Folgendes: Wenn es in der Warteschlange irgendwas gibt, was wartet, in welcher Situation sind wir dann? Der Semaphor steht ja auf 0. Ja, sonst gäbe es überhaupt nichts in der Warteschlange. In der Warteschlange sind nur Sachen drin, wenn praktisch die Ressourcen schon komplett verteilt sind und irgendjemand darauf wartet. Und wenn wir was in der Warteschlange drin haben, dann wecken wir den auf. Und dieses Aufwecken ist der Grund, warum man die Operation Signal nennt. Weil eben in manchen Fällen ein anderer Thread, der schläft, dadurch geweckt wird. Ja. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Warteschlange gar nicht leer ist, weil wir noch gar nicht die Ressourcen alle benutzen. Dann soll der Wert einfach um 1 hochgezählt werden. Ja? Und vom Prinzip dürfen Sie eine Signal-Operation immer nur ausführen, wenn Sie vorher auch eine Wait-Operation ausgeführt haben. Und wenn Sie das, wenn Sie diese Regel einhalten, dann kann praktisch auch immer nur der Startwert des Semaphors als Maximalwert wieder angenommen werden. Ja, wenn Sie einfach so Signal aufrufen, ohne vorher Wait gemacht zu haben, dann könnten Sie damit den Wert theoretisch größer als den Initialwert machen. Das wäre nicht in Ordnung. Und der Code, wenn man jetzt irgendwie diese Ressource nutzen will, der sieht immer so aus, man hat irgendwo eine Semaphor-Variable deklariert, auf den Startwert initialisiert, um eben zu sagen, es gibt 3 Stück von dieser Ressource. Und dann sagen Sie immer erst Wait-Semaphor. Ja, um eben zu versuchen, den Zugriff genehmigt zu kriegen. Wenn das dann geklappt hat, dann machen Sie halt den Code, den Sie mit dieser Ressource irgendwie nutzen. Und am Ende, wenn Sie da raus sind, dann sagen Sie Signal. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie das Betreten und Verlassen eines kritischen Bereichs. Ja, und das werden wir auch sehen, das ist es im Prinzip, auch wenn wir sagen, der Semaphor hat einen Startwert von 1. Ja, das werden wir nachher sehen. Das ist nämlich genau die Situation, wir haben eine exklusive Ressource, die immer nur einer nutzen kann. Dann kann man einen Semaphor einfach nehmen und auf 1 setzen. Und wenn man dann diesen Codeblock hat, dann entspricht das praktisch genau diesem exklusiven Zugriff auf irgendwas. Gut, eine Variante, die ich nur der Vollständigkeit halber erwähne, ist, dass man auch negative Werte für den Semaphor zulassen kann. Das Verhalten ist im Prinzip das gleiche. Wenn Sie einmal die Null erreicht haben oder einen negativen Wert, dann darf ein Prozess oder Thread, der versucht, den Semaphor zu kriegen, nicht weiterarbeiten. Der muss auch blockiert werden, kommt auch in die Warteschlange und so weiter, das übliche Spiel. Aber es ist jetzt eben möglich, den Semaphor noch weiter runterzuzählen. Und entsprechend dann bei der Freigabeoperation, da gucken Sie, ist ein Thread in der Warteschlange? Wenn ja, wird er aufgeweckt. Aber diesmal zählen Sie unabhängig davon den Wert wieder hoch. Ja, weil wenn Sie, egal was passiert, immer 1 runterzählen, müssen Sie bei der Umkehroperation auch, egal was passiert, immer 1 hochzählen. Das ist also im Grunde genau das Gleiche. Es hat einen einzigen Vorteil, Sie können durch Auslesen der Semaphor-Variable direkt sehen, wie lang die Warteschlange ist. Ja, wenn der Semaphor minus 5 als Wert hat, dann heißt das, dass 5 Threads in der Warteschlange für diesen Semaphor stehen. Ansonsten müssten Sie das irgendwie separat verwalten oder die Warteschlange angucken. Ja, ist das klar, was diese Änderung bewirkt, wenn man halt bei 0 nicht Halt macht, sondern weiter runterzählt jedes Mal, wenn der Semaphor angefordert wird? Ja, die grundsätzliche Schutzfunktion wird dadurch nicht geändert, sondern praktisch nur die Implementierung des Semaphors ist ein bisschen anders, wie man eben, wann man die Variable rauf und runter zählt. Dass man einfach auch negative Werte zulässt. Okay, hier sieht man mal in Pseudocode, wie das Ganze aussehen würde, wenn man jetzt versucht, naiv dieses Semaphorverhalten umzusetzen, also diese Wait- und Signal-Funktionen zu programmieren. Was macht Wait mit einer Semaphor-Variable? Das guckt, ist der Semaphor größer 0? Ja, wenn das der Fall ist, wird da einfach 1 runtergezählt und es geht weiter. Wenn es nicht der Fall ist, wird der Thread, wo das Ding gerade drin läuft, blockiert. Ja, also es wird schlafen gelegt praktisch. Und entsprechend die Signal-Operation, die sieht so aus, die guckt, die hat irgendwie eine Möglichkeit, auf die Warteschlange des Semaphors zuzugreifen und guckt, ob da was drin ist. Ja, und wenn sie einen Prozess findet in der Warteschlange, dann weckt sie den auf und nimmt den aus der Warteschlange raus. Hier ist jetzt noch nicht irgendwas angegeben wie, nimm den ersten aus der Warteschlange. Das muss auch nicht zwingend so sein. Die kann, so wie es da steht, irgendeinen aus der Warteschlange nehmen und aufwecken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Semaphor-Variable einfach 1 hochgezählt, dann findet auch kein Aufwecken oder sowas statt. Ja, das ist praktisch einfach nur die Umsetzung in so Pseudocode von dem, was wir da beschrieben haben. Und unten in blau sehen Sie dasselbe nochmal für diese Variante, wo auch negative Werte zugelassen sind. Und da sehen Sie, dass jetzt hier einfach der Unterschied ist, das Verändern der Semaphor-Variable, also erniedrigen und erhöhen, passiert immer. Egal, ob irgendwas schlafen gelegt wird oder irgendwas geweckt wird. Ja, jetzt sind wir im Prinzip fast durch. Die nächsten Folien beschäftigen sich ja mit Mutexen, aber ich will an der Stelle einfach schon mal nochmal betonen, wenn Sie bei dem Semaphor eben hingehen und sagen, ich initialisiere den auf 1, ja, dann sagen Sie damit, eine Ressource ist genau einmal verfügbar und dann macht der Semaphor für Sie genau das, was wir gegenseitigen Ausschluss genannt haben. Ja, das heißt, es ist möglich, dass ein Prozess oder Thread sich diesen Semaphor greift, der wird dann von 1 auf 0 runtergezählt und dann kann er praktisch irgendwelche Dinge exklusiv machen. Und ein zweiter Thread, der auch versucht, den Semaphor zu kriegen, der würde feststellen, das Ding ist null und würde schlafen gelegt. Also haben wir genau das gewünschte Verhalten. Und wenn der andere irgendwann fertig ist, dann macht er die Signal-Operation. Ja, und falls jetzt der andere Thread am Schlafen ist, dann wird er halt aufgeweckt und darf dann in seinen kritischen Bereich rein. Also das heißt, die Semaphore würden im Prinzip schon reichen für alles, was wir brauchen. Wir werden dann sehen, dass man trotzdem den Begriff des Mutex verwendet, der eben ein spezieller Semaphor ist, der einen Startwert von 1 hat, weil das dann von der Logik her etwas einfacher ist. Und wir werden dann auch nicht mehr Wait und Signal dazu sagen, sondern Lock und Unlock. Ja? Die Begriffe sperren und Sperre freigeben sind nur sinnvoll, wenn es um exklusiven Zugriff geht, während dieses Wait und Signal eben auch funktioniert, wenn wir mehrfache Ressourcen haben.
Wird auch jetzt sichergestellt, dass es nicht unterbrochen wird?
Sie können natürlich den Code so einfach nicht schreiben. Also deswegen habe ich gesagt Pseudocode, weil das nur die Logik beschreibt. Sie müssen sicherstellen, dass diese Operation hier praktisch atomar ausgeführt wird. Ja. Ja, wenn Sie sich anschauen, was hier passiert, wir haben einen Test auf den Semaphorwert und danach ein Verändern des Semaphors. Und diese Test and Set Lock Instruktion, die macht sowas natürlich. Nur, dass die nicht mehrere Werte annehmen kann. Die kann nur 0 oder 1 speichern oder True und False speichern und nicht einen Zähler. Ja, das heißt, wenn Sie das im Betriebssystem implementieren, um das Anwendern zur Verfügung zu stellen, dann werden Sie letzten Endes so eine TSL-Variable verwenden müssen, die nur 2 Zustände hat, um überhaupt den Zugriff auf die Semaphor-Variable zu erlauben. Ja, und wenn Sie praktisch sicherstellen können, dass immer nur ein einziger Thread sich diese Semaphor-Variable angucken und irgendwas damit machen kann, dann läuft das Ganze auch wieder atomar. Ja, Sie würden dann praktisch vor dieses If würden Sie so eine Sperre setzen mit TSL und nachdem Sie hier fertig sind, würden Sie die wieder freigeben. Ja, dann sind wir durch. Schönes Wochenende. Danke.
Ja, aber das ist ja ganz schön locker eigentlich, oder?